7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich bei 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 8. März und die vor uns liegende 11. Kalenderwoche ist nicht nur geprägt von der Bilanzsaison, sondern hält auch darüber hinaus spannende Termine und Ereignisse bereit. Unter anderem beschäftigen wir uns heute in den nächsten etwa 20 Minuten mit der Bilanzpresskonferenz von Rheinmetall und mit dem 20-jährigen Jubiläum der N-Bank. Einen besonderen Blick werfen wir jedoch auf die Bilanzpressekonferenz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands sowie auf die Zahlenvorlagen der Landesbanken Helaba und NordLB. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Tobias Fischer aus dem Ressort Banken und Finanzen sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir starten mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband, DSGV, und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Tobias Fischer aus dem Bankenressort. Hallo Tobias.
Hallo Franz.
Tobi, am Dienstag legt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband seine Jahresbilanz vor und im Vorfeld war zu hören, dass die Lage nicht so schlecht sei. Was ist denn zu erwarten?
Ja, wir können davon ausgehen, dass der DSGV, der die gesamte Sparkassenfinanzgruppe vertritt, aller Voraussicht nach ein wesentlich besseres Ergebnis für 2023 verkünden wird als im Jahr zuvor. Damals hatte der 3,7 Milliarden Euro nach Bewertung erzielt. Und diesmal ist auch ein Rekordergebnis wahrscheinlich, so wie wir das ja in diesen Tagen bei vielen Banken erleben.
Okay, ja, du hast recht, das haben wir jetzt bei vielen Banken schon gehört. Wie kommt es denn beim DSGV zu diesen Rekordgewinnen?
Ja, Grund ist vor allem die Zinswende, die den Häusern hohe Zinsüberschüsse beschert. Das hat sich ja nahezu allen Sparkassen und regionalen Sparkassenverbänden gezeigt, die schon Zahlen für 2023 vorgelegt haben. Zu nennen wären da die Sparkassenverbände Hessen-Thüringen, Baden-Württemberg, Ostdeutschland, Niedersachsen und Westfalen-Lippe. Die haben allesamt wegen der starken Zinseinnahmen Rekordgewinne eingefahren.
Okay, aber bei diesen Zinsüberschüssen oder dazu gab es ja auch ein paar kritische Stimmen, oder?
Ja, das ist richtig, weil viele Sparkassen haben auch deshalb hohe Zinsgewinne, weil sie zwar die Kreditzinsen erhöht haben, ihren Kunden aber nur wenig Zinsen auf Sparprodukte zahlen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass mit zunehmender Dauer, das heißt mit zunehmendem Wettbewerbsdruck, dieser Zinseffekt dann abnimmt.
Und neben den kräftig gestiegenen Zinsüberschüssen, da gibt es ja auch noch andere Faktoren, die zu diesen Rekorden geführt haben?
Ja, richtig. 2022 war es so, dass die Sparkassen infolge des rapiden Zinsanstiegs auf festverzinsliche Wertpapiere in ihrem Eigenbestand, dass sie sehr hohe Abschreibungen vornehmen mussten. Denn der Zinsanstieg hat zu Kursverlusten dieser Papiere geführt, die zumindest temporär abgeschrieben wurden. Da reden wir von fast 8 Milliarden Euro, die 2022 fällig wurden. Das hat natürlich stark auf den Gewinn gedrückt. Für 2023 ist hier wieder mit Zuschreibungen zu rechnen, denn wenn die Wertpapiere nicht vor Fälligkeit verkauft werden, dann verbuchen die Sparkassen positive Wertkorrekturen und das erhöht natürlich den Gewinn. Das hat man jedenfalls bei den bisherigen Jahresergebnissen sehen können, also der Regionalbanken bzw. Regionalverbände. Generell kann man sagen, dass die Sparkassen sowie die Bankenbranche insgesamt gerade eine sehr günstige Konstellation erlebt. Denn die negativen Folgen der Zinswende, sprich diese Wertpapierabschreibungen, die ich gerade nannte, sind weitgehend verdaut. Die Sparkassen profitieren also überwiegend von den positiven Effekten der Rückkehr zu den Zinsen oder der Rückkehr der Zinsen besser gesagt. Außerdem ist die Risikolage noch überschaubar, das heißt, die Kreditrisikovorsorge steigt zwar allmählich, allerdings in einem verkraftbaren Maß.
Okay, also das klingt ja wirklich alles in allem sehr, sehr gut. Lass uns mal auf eine Personalie eingehen. Es ist ja die erste Bilanzpressekonferenz von Ulrich Reuter als oberster Sparkassenpräsident. Da ist ja wahrscheinlich davon auszugehen, dass auch strategische Themen besprochen werden.
Ja, Ulrich Reuter ist jetzt seit etwas mehr als 2 Monaten DSGV-Chef. Er hat allerdings in dieser Zeit schon in der Sparkassengruppe ja für eine neue Geschäftsstrategie geworben und getrommelt. Das ist allerdings bisher in der Öffentlichkeit nur in groben Zügen angekommen. Herr Reuter will vor allem, so ist zu vernehmen, dass die Sparkassenfinanzgruppe ihre Marktanteile ausbaut und die Kundenzufriedenheit erhöht, denn da gibt es wohl noch Nachholbedarf.
Ja, das klingt ja schon mal gut. Wie sieht es denn mit den von seinem Vorgänger Helmut Schleweis propagierten Plänen hinsichtlich eines Sparkassenzentralinstituts aus?
Dieses Sparkassenzentralinstitut ist kein Thema mehr. Genau genommen war es das auch schon unter Schleweis nicht mehr. Zum Hintergrund, Herr Schleweis hatte ja kurz nach seinem Amtsantritt, das war 2018, die Idee aufgebracht, aus DekaBank und Helaba als Kern ein Zentralinstitut zu formen. Und das hätte dann später um weitere Landesbanken erweitert werden können, so die Idee. Allerdings hat Schlewers die Widerstände innerhalb der Finanzgruppe unterschätzt und auch der öffentlichen Eigentümer der Landesbanken. Ja, und Herr Reuter konzentriert sich jetzt auf leichter erreichbare Ziele.
Okay. Neben dem Spitzenverband der Sparkassen wird es in der nächsten Woche noch weitere Zahlenvorlagen geben, hatte ich ja schon erwähnt. Zum Beispiel die Landesbanken Helaba und NordLB, die ihre Bilanz vorlegen. Am Mittwoch kommen ja auch noch die Verbände Bayern und Rheinland-Pfalz mit Jahreszahlen. Was ist denn da insgesamt zu erwarten?
Ganz kurz und knapp wahrscheinlich das, was wir derzeit allerorten beobachten, nämlich höhere Gewinne als 2022 bis hin zu Allzeithochs.
Okay, das ist kurz und knapp. Spannend könnte aber auch in der kommenden Woche bei dem mehrheitlich vom Land Niedersachsen getragenen Institut NordLB eine Bilanz zum Transformationsprogramm NordLB 2024 werden, oder?
Ja, richtig. Hier könnten Informationen zum Stand der Dinge gegeben werden. Hintergrund ist, dass die NordLB ja Ende 2019 wegen milliardenschwerer Risikovorsorge auf Schiffsfinanzierungen gerettet werden musste, und zwar von den Sparkassen und von den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Das waren 3,6 Milliarden Euro. Und seitdem setzt die NordLB dieses Transformationsprogramm um, das einen Umbau und eine Verkleinerung der Landesbank umfasst. Das heißt, geringere Bilanzsumme, geringere Kosten und auch geringere Stellen oder geringere Stellenzahl.
Okay, also dann dürfen wir in der kommenden Woche gespannt sein, wie es damit aussieht, aber auch insbesondere, wie es mit den ganzen Allzeithochs, die da bei den Gewinnen vielleicht zu erwarten sind, aussehen wird. Vielen Dank, Tobi, für diesen Überblick über die Sparkassen- und Landesbankenlandschaft.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und nun zu den weiteren Terminen, die die nächste Woche noch zu bieten hat. Und die wird uns Sabine Reifenberger vorstellen.
Hallo.
Hi. Am Dienstag, Sabine, wird in Niedersachsen gefeiert. Die N-Bank wird 20 Jahre jung und zu ihren Ehren gibt es einen Festakt in Hannover. In der breiten Öffentlichkeit taucht die N-Bank allerdings selten auf. Wer oder was steckt denn dahinter?
Ja, die N-Bank ist eine niedersächsische Förderbank und du hast schon gesagt, sie ist 20 Jahre alt, also seit Anfang 2004 am Markt. Und seitdem hat die N-Bank nach eigenen Angaben mehr als 675.000 Projekte in Niedersachsen gefördert. Und dabei ist eine Fördersumme von insgesamt mehr als 26 Milliarden Euro geflossen.
Nun soll es ja am Dienstag nicht nur um den Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre gehen, sondern auch um den Blick nach vorn. Die rot-grüne Landesregierung, die seit Herbst 2022 in Niedersachsen am Ruder ist, hat ja mit der N-Bank noch einiges vor.
Das stimmt. Zurzeit ist die N-Bank, gemessen am Bruttoinlandsprodukt von Niedersachsen, das kleinste Landesförderinstitut, das wir in Deutschland haben. Ihre Bilanzsumme liegt bei gut 5 Milliarden Euro und nach dem Willen der Landesregierung soll die N-Bank sich künftig als Investitionsbank noch stärker auf die Darlehensförderung konzentrieren. Insgesamt soll sie Förderaufgaben besser und effizienter erfüllen können. Dafür muss allerdings das Eigenkapital gestärkt werden. Ja, und der Festakt wäre eine schöne Gelegenheit, wo die Landesregierung mal darlegen könnte, wie sie sich das im Detail vorstellt.
Am Donnerstag legt der Rüstungskonzern Rheinmetall seine neuen Geschäftszahlen vor. Und der Aktienkurs von Rheinmetall kannte ja zuletzt nur eine Richtung, steil aufwärts.
Genau, also um die Dynamik mal zu verdeutlichen, Analysten der UBS zum Beispiel, die hatten Mitte Februar, also vor rund 3 Wochen, ein höheres Kursziel ausgerufen und das ist bereits wieder geknackt worden. In den vergangenen 3 Monaten hat die Rheinmetall-Aktie rund 50% Kursgewinn verbucht und ja, seit einem Jahr ist Rheinmetall ja nun auch schon Mitglied im Leitindex in Deutschland im DAX.
Ja, der Krieg in der Ukraine und das steigende militärische Sicherheitsbedürfnis vieler Staaten lassen bei dem Konzern die Kasse klingeln, so bitter das auch ist. Was erwarten denn Analysten von den Zahlen am Donnerstag?
Also allgemein wird erwartet, dass Rheinmetall am Donnerstag Rekordzahlen vorlegt. Analysten trauen dem Unternehmen eine starke Gewinndynamik zu und sie rechnen außerdem mit einem hohen Auftragseingang. Die Umsatzentwicklung könnte womöglich leicht hinter den Markterwartungen liegen, glauben manche, aber insgesamt muss man schon sagen, die Erwartungen sind hoch.
Und langfristig betrachtet, wie sieht's da aus?
Auch längerfristig will Rheinmetall stark wachsen. Der Konzern expandiert gerade, was das Zeug hält. Auf einem Kapitalmarkttag im November, da hatte Rheinmetall sich ambitionierte Ziele gesetzt und mit den Zielen auch sogar manche Analysten überrascht. Um es mal in Zahlen zu sagen, bis 2026 will Rheinmetall den Umsatz nahezu verdoppeln auf dann 13 bis 14 Milliarden Euro. Und auch die Profitabilität soll dabei noch weiter zulegen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwartet Rheinmetall eine operative Ergebnismarge von 12%. Bis 2026 sollen es dann 15% sein.
Ja, bei derart positiven Zahlen, da ist doch bestimmt auch eine Ausschüttung für die Aktionäre drin.
Davon ist auszugehen. Rheinmetall hat sich vorgenommen, jährlich 35-40% des Nachsteuerergebnisses an die Aktionäre auszuschütten. Im vergangenen Jahr hatte es 4,30 Euro Dividende je Aktie gegeben. Und für dieses Jahr steht also mit den erwarteten Rekordzahlen auch eine noch höhere Ausschüttung in Aussicht.
Und wie immer wenden wir uns nun dem zu, was in der kommenden Woche noch so ansteht. Am Montag wird der 25. Jahrestag der Eintragung der ThyssenKrupp AG in das Handelsregister Düsseldorf begangen. In der Schweiz wird der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank erwartet und in Brüssel trifft sich die Eurogruppe. In der belgischen Hauptstadt kommen dann am Dienstag die EU-Finanzminister zusammen. In Hamburg wird die Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Reeder VDR über die Bühne gehen. In Washington empfängt US-Präsident Joe Biden Polens Präsident Andrzej Duda und den Ministerpräsidenten Donald Tusk. In Berlin wird eine Wirtschaftskonferenz des Wirtschaftsforums der SPD abgehalten. Das Thema lautet Wachstumsmotor Transformation, Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt. Am Mittwoch findet in Berlin der 21. Deutsche Insolvenzrechtstag des Deutschen Anwaltsvereins statt. Ebenfalls in der Hauptstadt wird der Zukunftstag Mittelstand vom Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft BVMW abgehalten. Dort sprechen unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und in München halten die Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken ihre Bilanzpressekonferenz ab. Am Donnerstag veröffentlicht die internationale Energieagentur IEA den Monatsbericht zum Ölmarkt, während die OPEC ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat Februar vorlegt. Und es gibt die Abendveranstaltung »Wie Transition Finance gelingen kann – Die Rolle von Banken, Märkten und Politik« von unserer Schwester Börsenzeitung Live. Dabei geht es darum, dass Deutschlands und Europas Wirtschaft nur wettbewerbsfähig sind, wenn sich die Unternehmen nachhaltig transformieren. Doch wie dieser Umbau gelingen kann und welchen Beitrag dazu Regulierer, Kapitalgeber und Kreditwirtschaft leisten können, ohne Kapital nur noch einseitig in bereits grüne Firmen zu lenken, darüber gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Und darüber diskutieren an diesem Abend hochrangige Vertreter der Finanz- und Investmentszene im Commerzbank Tower, nämlich Anja Mikus, Vorstandsvorsitzende und Chief Investment Officer des Kenfo, das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Bettina Storck, Head of Group Sustainability Management und Managing Director bei der Commerzbank AG, Dr. Erich Süß, Managing Director und Partner bei BCG und Alexandra Timistokli, Head of Sustainability der SEB Deutschland. Und das Ganze wird moderiert von unserem Chefreporter Dr. Detlef Fechtner. Und zum Wochenabschluss startet die Präsidentenwahl in Russland. In Berlin findet die Europakonferenz der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen statt. An der Eurex ist großer Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat, für Aktien und Indexoptionen und Futures. Die EZB veröffentlicht Informationen zum Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung. Der Verband der Chemischen Industrie VCI präsentiert den Bericht zum vierten Quartal sowie die Jahreszahlen 2023. Die Ratingagentur Fitch informiert über die Einstufungen von Deutschland, Kuwait, Malta und den Seychellen, während Standard & Poor's die Ratingergebnisse von Botswana, Kroatien, Saudi-Arabien, Spanien und Togo vorlegen. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und die Woche ist ja nicht rund, wenn nicht auch ein paar runde Geburtstage begangen werden. 50 Jahre alt werden die Risikovorständin der DK Bank Birgit Dietl-Benzin, Twitter-Mitgründer Biz Stone und Matthias Graulich, Vorstandsmitglied von Eurex Clearing und Geschäftsführer von Eurex Repo. Ihren 60. Geburtstag begehen Birgit König, ehemals Vorstandschefin Allianz Private Krankenversicherungs AG, Norwin Graf Leutrum von Ertingen, Vorstandssprecher der BW Bank, Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender der Vermögensverwaltung Shareholder Value Management, der ehemalige Infineon-Vertriebsvorstand Helmut Gassel und Michael Vassiliadis, Chef der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie. 65 Jahre alt wird der ehemalige Chef von HSBC Holdings, Stuart Gulliver, und seinen 70. Geburtstag feiert der ehemalige Renault-Chef Carlos Ghosn. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und dann gibt es noch ein paar interessante Gedenktage, so etwa der Welttag gegen Internetzensur, der Weltverbrauchertag, der Tag der Rückengesundheit, der Internationale Tag gegen Polizeigewalt, der Internationale Tag zur Bekämpfung von Islamophobie sowie auch der Tag zur unendlichen Zahl Pi, der sinnigerweise mit dem Internationalen Tag der Mathematik zusammenfällt. Und bei meinem Blick in die Chroniken stolperte ich über eine Eintragung von vor 15 Jahren, als der DAX auf ein 5,5-Jahrestief absackte. Das lag damals bei 3.588 Punkten. Wenn man sich das dann heute so betrachtet, muss man festhalten, dass der deutsche Leitindex einen beachtlichen Weg hinter sich gebracht hat. Und vor 35 Jahren stellte Tim Berners-Lee erstmals ein von ihm gemeinsam mit dem Belgier Robert Caillot entwickeltes Hypertext-System in der Forschungseinrichtung CERN vor. Das ursprüngliche Ziel dieses Systems war es, Forschungsergebnisse auf einfache Art und Weise mit Kollegen auszutauschen. Und eine Methode dafür war das Verflechten von wissenschaftlichen Artikeln, also das Erstellen eines Webs. Daraus entstand dann alsbald das World Wide Web, das aus unserem Leben schon lange nicht mehr wegzudenken ist. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zur Immobilienmesse MIPIM. Am Donnerstag findet überdies, wie erwähnt, die Abendveranstaltung Wie Transition Finance gelingen kann, statt. Und unsere Schwester Börsenzeitung Live hat im Übrigen seit einigen Tagen eine neu gestaltete Webseite. Schauen Sie sich gerne mal an, was demnächst noch für Events anstehen. Den Link finden Sie selbstverständlich in unseren Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 7. März, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
Und hoffentlich einige sonnige Stunden. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.